geh raus und zünde die Welt an und erzähl den Menschen, was du machst, und du musst rausgehen. Alle, die mich heute kennen, ich bin eine Rampensau. Ich kann leicht mit jemandem ins Gespräch kommen. Das war aber nicht immer so. Ich möchte euch Mut machen. Aber ich weiß es auch, wie es sich anfühlt, wenn du nicht weißt, von was du morgen Lebensmittel kaufst. Und das war dann die nächste große Krise. Und ich glaube, das war auch meine größte Krise. Ja, weil das war, ich hatte eine Freundin verloren, eine Geschäftspartnerin. Ich hatte keine Ahnung, wie das weitergehen sollte, wie ich das alleine meistern wollte und sollte. Ich sehe in jeder Krise eine Chance.
Wann wusstest du, zu welchem Moment, wenn du das überhaupt noch sagen kannst, rückwirkend, irgendwie muss es hier weitergehen?
Danke für die Frage, Anna.
Wir befinden uns noch im Backstage-Bereich. Das mache ich sehr gerne, damit meine Gäste und Gästinnen natürlich auch ein bisschen Nervosität abbauen, was bei dir natürlich gar nicht sein muss, weil du ein absoluter Superprofi bist. Und trotzdem sitzen wir im Backstage-Bereich und plaudern noch ein bisschen und bereiten uns auf die Bühne vor. Und meine erste Frage ist immer, was denkst du, wer da alles im Publikum sitzt? Und hast du da jemanden für dich persönlich mitgebracht, der dir gerne zuschaut?
Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass in dem Publikum entweder meine zukünftigen Kundinnen sitzen oder meine zukünftigen Auftraggeber oder meine zukünftigen Empfehlungsgeber.
Gibt es auch jemanden im privaten Kreis, den du mitgebracht hast? Oder trennst du das komplett? Hier. Ach, da ist jemand. Ja, du bist Hundemama. Ja, das habe ich schon gehört. In einem deiner Podcasts habe ich das natürlich schon erfahren, dass du Hundemama bist und morgens immer mit dem Hund spazieren gehst. Er oder sie ist auch dabei.
Ja, Paul. Er,
okay. Ah, Paul.
Mit, hallo, natürlich, Paul. Ne?
Mit, ah, natürlich. Ah, Petra Polk. Also die ganze Familie hat ein P vor dem Vor- und Nachnamen. Ist ja toll. Dann lass uns doch mal schätzen, oder du darfst schätzen, wie viele im Publikum bei uns sitzen. Was denkst du, wer, wie viele sich auf den langen Weg gemacht haben, uns beiden zu treffen?
Ich wünsche dir ganz, ganz viele Podcast-Hörer, Abonnenten, aber ich kann das nicht beurteilen, was du für ein Publikum schaffst anzuziehen.
Na, heute ist ja das Publikum da, was du uns anziehst, denke ich. Rate mal, schätz mal einfach.
Nicht nur, also ich gehe davon aus, dass dein Publikum heute von mir erfährt.
Das auch, ganz sicher. Und andersrum denke ich auch. Auf jeden Fall. Okay, gut, dann lass mal die Frage offen. Du willst dich nicht festlegen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Da ist natürlich auch schon unheimlich schwierig, sich da festzulegen. Stehst du oft auf der Bühne, Petra?
Wir haben ja täglich so viele Bühnen. Also das heißt, wir sind ja täglich auf der Bühne unseres Lebens. Und es ist ja alles eine Bühne.
Du hast vollkommen recht. Und trotzdem stehst du auf echten Bühnen, soweit ich weiß. Aber darüber
spreche ich. Und auf echten Bühnen stehe ich nur noch auf ausgewählten Bühnen, die bereit sind, das zu zahlen, was ich mir wert bin.
Jawohl. So, meine Liebe, ich danke dir vielmals, dass du dieser Einladung gefolgt bist und dass diese Bühne dir persönlich genug wert ist, dass du dabei bist. Und ich habe eine Anmoderation für dich vorbereitet, die habe ich vorher professionell aufgenommen, und hier kommt deine Anmoderation.
Auf dieser Podcast-Bühne begrüße ich eine waschechte Scanner-Persönlichkeit. Wo fange ich da bloß an? Petra ist Unternehmerin, Mentorin, Coach, Autorin, Speakerin, Moderatorin, Podcasterin und natürlich, ihr ahnt es schon, noch vieles, vieles mehr. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, und bitte um einen kräftigen Applaus für Petra Polk.
So, Petra, mit Tütü und Tamtam und Applaus. Herzlich willkommen auf meiner Podcast-Bühne. Ich freue mich sehr, dass du da bist, wie schon gesagt. Ich steige da auch direkt ein. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, dich einzuzurren in meiner Anmoderation, und das ist tatsächlich so, dass die meisten Persönlichkeiten, die zu mir kommen, besondere Persönlichkeiten sind, und da fangen wir vielleicht auch mal an. Der Begriff Scanner ist mir schon bei der letzten Podcast-Folge begegnet mit einer Dame, die sich auch als Scanner-Persönlichkeit bezeichnet. Das habe ich von dir auch schon gehört. Und von ihr habe ich erfahren oder ihre Meinung war, dass Scanner-Persönlichkeiten durchaus alles erreichen können im Leben, was sie sich so vornehmen, auch wenn das so total breit gestreut ist. Nur es dauert vielleicht ein bisschen länger. Und meine Frage an dich ist heute, hat das bei dir länger gedauert, um alles zu erreichen, was du dir für dein Leben vorgenommen hast? Und ich würde dich wirklich von Herzen bitten, dass du das nicht auch nur auf deine berufliche Karriere beantwortest, sondern wirklich auf, in Bezug auf dein gesamtes, auch privates gerne Leben.
Danke für die Einladung, Anna. Danke für den Plausch, den wir heute haben. Und zum Thema Scanner-Persönlichkeit möchte ich erstmal sagen, das ist ja nur ein Persönlichkeitsmerkmal von Hunderten, die uns persönlich ausmachen. Ich habe selbst sehr lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, warum ich die Vielfalt mag. Also für mich ist Scanner-Persönlichkeiten lieben die Vielfalt und sie wollen sich nicht für eins entscheiden und sie müssen sich auch nicht entscheiden. Und ich möchte allen Frauen Mut machen, die gerne die Vielfalt lieben, die immer mehrere Projekte parallel haben, die so multitaskingfähig sind, ohne dass es sie anstrengt, denen es langweilig wenn sie nur ein Projekt haben. Bleibt, wie ihr seid, das ist gut so und wir dürfen die Vielfalt leben aber Scanner-Persönlichkeit zu sein, ist nur ein Persönlichkeitsmerkmal von mir und da kommen noch viele andere dazu. Und zwar, ich bin hochsensibel, extrovertiert, Scanner-Persönlichkeit und sehr feinfühlig. Mhm. Und das sind ein paar der wenigen Persönlichkeitsmerkmale bei mir. Und sich selber kennenlernen ist der große Schlüssel für den Erfolg. Und wenn dir jemand gesagt hat, dass es länger dauert, bis sich der Erfolg einstellt, hat es aus meiner Sicht nichts mit der Scanner-Persönlichkeit zu tun, sondern es wird bei allen zutreffen, die sich auf die Reise zu sich selbst machen. Und das ist für mich der große Erfolgsschlüssel. Nur müssen wir selber erstmal das Bewusstsein haben und erkennen, wie wichtig es ist, dass wir uns richtig gut kennenlernen. Weil wenn wir uns richtig gut kennen, können wir es den anderen kommunizieren, sprich Marketing, Netzwerken, Kommunikation. Und erst dann wird sich der Erfolg einstellen. Und ich bin schon seit 1990 sehr erfolgreich. Nein, Quatsch, ich bin mein ganzes Leben schon sehr erfolgreich. Jawohl. Ich habe meine 10. Klasse mit 1,1 abgeschlossen. Also ich bin so eine richtige Streberin, ne? Also ich weiß nicht, wer von euch den Begriff kennt. Bei uns haben sie in der Schule immer gesagt, wenn jemand so nur Einsen hat und so, ja, die Streberin. Ne? Also ich bin so eine richtige Streberin. Was bedeutet das aber gleichzeitig? Übersetzt bedeutet das, dass ich sehr zielstrebig bin, dass ich sehr konsequent bin, dass ich mich sehr gut selbst organisieren kann, dass ich eine hohe Selbstdisziplin habe und dass ich dranbleibe. Und dranbleiben ist für mich eines der stärksten Persönlichkeitsmerkmale, was ich habe. Das heißt, meine Enkelin, pass auf, da erzähle ich dir noch eine kurze Story. Meine Enkelin hat letztens zu mir gesagt, Oma, was machst du überhaupt beruflich? Und dann habe ich gesagt, ich begleite Frauen, dass sie das Leben leben können, was sie sich wünschen. Und dann hat sie gesagt, naja, du bist ja auch sehr ehrgeizig. Und dann, die ist 9 Jahre, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, woran machst du das fest, dass ich ehrgeizig bin? Woher weißt du das? Und dann sagt sie, alle Ziele, die du dir stellst, die erreichst du. Und das ist das, was ich gerade vorher gesagt habe. Ich bin sehr zielstrebig, ich kann dranbleiben, ja. Und es kann manchmal sein, dass sich Erfolge bei uns noch nicht einstellen. Was können wir dann machen? Wieder zurück zu uns zu gehen und zu schauen, dass wir uns noch besser kennenlernen.
Wow, was für eine Antwort. Ich habe ganz viel mitgekritzelt. Ich habe ganz viele Stichpunkte auf meinem Zettel und das habe ich schon erwartet, weil natürlich hört man und liest man von dir viel, aber im persönlichen Gespräch erfährt man dann natürlich noch viel mehr. Ich würde unglaublich gerne zu der Reise zu dir selbst darauf gleich zurückkommen. Und ein Thema, bevor ich das vergesse, würde ich gerne ansprechen. Du hattest am Anfang gesagt, Scanner ist ein Persönlichkeitsmerkmal von vielen von dir. Und das finde ich auch beeindruckend, weil natürlich Menschen sich gerne clustern, ne, an so ein Stereotyp reinpressen lassen und sagen, ich bin entweder Scanner. Das ist, finde ich, persönlich zum Beispiel auch in der Persönlichkeitsentwicklung manchmal kritisch, dass wir uns auch gerne in so bestimmte Schubladen widerlegen, obwohl ja eigentlich wir aus der Box wollen und alle Grenzen sprengen wollen, lassen wir uns dann doch in die gewohnten Boxen oder Schubladen reinstecken. Und dazu gehört auch unter anderem Scanner. Oder dazu gehört auch das Thema Hochsensibilität, fand ich unter anderem auch spannend, weil ich das bei dir gar nicht erwartet habe. Und jetzt sage ich dir auch, warum. Weil für mich, und das ist einfach nur eine persönliche Wahrnehmung, Hochsensibilität und Extrovertiertheit gar nicht so richtig zusammenpasst. Weißt du? Und tatsächlich ist das so, wenn ich jetzt in mich hineinschaue, habe ich auch beides. So, und das, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt in irgendeiner Weise Persönlichkeitsmerkmale sind, die mir im Weg stehen. Nur wenn ich dann wirklich, und ich spreche ja hier mit Menschen, mit Leuten, auch gerade auch viel mit Coaches, die sich auf ein bestimmtes, sehr spitzes Thema spezialisiert haben, und dann sprechen die von morgens bis abends ihr Leben lang, ganzes Jahr lang über die Hochsensibilität. Und dann ist es, glaube ich, auch vielleicht, ich weiß es nicht, ein Hindernis oder eine Schwierigkeit, sich nur damit zu beschäftigen, weil dann vergisst man diese ganzen anderen Persönlichkeitsmerkmale, wie du gerade schön beschrieben hast. Jetzt die erste Frage ist, wie passt denn Extrovertiertheit und Hochsensibilität zusammen und wie hast du das als Kind, als Mädchen, als Jugendliche, Petra und jetzt im mittleren Alter des Lebens, wie hast du das mit dir rumgetragen und wann ist dir das klar geworden und ja, und im Großen und Ganzen, wie passt das zusammen? Das ist die große Frage.
Das ist richtig, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist wenige wissen, dass das auch zusammengehören kann. Meistens tut man halt hochsensibel mit introvertiert zusammenstecken. Und was wir uns bewusst machen dürfen, wir haben alle von allem. Das heißt, wir sind alle introvertiert, wir sind alle extrovertiert, wir sind alle hochsensibel, wir sind alle feinfühlig, wir haben alle alles von allen. Nur bei jedem ist etwas mehr oder weniger ausgeprägt. Und dass ich hochsensibel bin, habe ich erst so in den letzten 10 Jahren herausgefunden, einfach auf der Reise zu mir selbst, wo ich mich immer mehr mit mir selbst beschäftigt habe und mich kennengelernt habe und auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen kennengelernt habe. Und im Grunde genommen haben meine erfolgreichen Kundinnen haben mir gespiegelt, dass ich hochsensibel bin und dass ich feinfühlig bin. Das zeigt sich unter anderem zum Beispiel, indem ich ganz schnell erkenne bei meinen Kundinnen, eine Schnelle bin ich übrigens auch noch, ich erkenne ganz schnell, wo sind die Schräubchen, die wir drehen dürfen, dass sich der Erfolg schneller für meine Kunden einstellt. Und da spielen wieder alle Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle und vor allen Dingen natürlich meine jahrelangen Erfahrungen. Also meine Reise zu mir selbst hat sehr intensiv, also wir sind ja immer alle auf der Reise, ne? Also von Geburt an bis jetzt bin ich gerade 60 geworden, um die Altersfrage gleich mal hier zu klären. Ich fühle mich aber wie 40, ne? Ja, also das nur mal. Ich fühle mich übrigens heute jünger wie vor 20 Jahren, aber genau das hat damit zu tun, dass ich einfach heute sagen kann, und das ist so ein tolles Gefühl, ich wünsche es jedem, dass ich bei mir angekommen bin. Also, dass ich bei mir und meinem Selbst angekommen bin, dass ich niemand mehr was beweisen muss, dass ich mich mit niemandem vergleiche, dass ich so lebe, arbeite, wirke, wie ich es möchte, dass ich rede und sage, was ich gerade Bock habe. Und diese Reise, auf dieser Reise sind wir immer, und diese Reise hat aber sehr intensiv bei mir vor 4 Jahren begonnen. Also in 2020, wahrscheinlich ist auch in den 4 Jahren viel mehr passiert wie in den anderen 20 Jahren davor. Mhm. Gerade zu dem Thema, zu dem wir gerade sprechen. Und alles, was in unserem Leben passiert, hat ja Licht und Schatten. Ne? Also es ist ja immer Sonne und Regen, ist ja immer da. Und die C-Krise, die hat uns ja alle so eine Art Stillstand gebracht, sie hat uns sehr in die Stille gebracht. Das ist übrigens gleich ein Tipp von mir. Wenn du mehr bei dir ankommen willst, dann geh in die Stille. Dann trenne dich von dem Lärm da draußen, Lärm im symbolischen Sinne, sondern geh in die Stille und beschäftige dich intensiv mit dir selbst. Und ich habe mir vor 4 Jahren, also ganz zurück nochmal zu der C-Krise, die hat uns zum Stillstand gebracht. Ich bin vorher sehr viel gereist. Reisen war nicht möglich in C-Zeiten, also sehr viel gereist im Business vor allen Dingen. Und ich hatte unglaublich viel Zeit. Also sie hat mir Zeit geschenkt, diese Krise. Und das ist übrigens auch noch etwas, was ich lebe. Ich sehe in jeder Krise eine Chance. Und bin eine absolute Chancendenkerin. Und in dieser Zeit habe ich mich intensiv mit mir beschäftigt. Und dort ist die Reise intensiv zu mir selbst, hat vor 4 Jahren begonnen. Und dieses Jahr war ich in Kroatien und habe am Meer gesessen. Und da habe ich mir gedacht, wie geil ist das? Wie fühlt sich das an? Wie geil fühlt sich das an, wenn du bei dir angekommen bist? Mhm. Und es ist ein Prozess. Wichtig, den Prozess kann jeder für sich machen, aber nur mit sich selbst. Du kannst dir Hilfe holen von außen dafür. Du kannst es auch alleine machen, wenn du sehr bewusst bist, wenn du sehr reflektiert bist, kannst du es alleine machen, wenn du ehrlich zu dir bist. Wir sind oft nicht ehrlich zu uns. Und das ist ein Prozess, und der Prozess hat keinen Anfang und kein Ende. Und wichtig ist, dass du dich bereit bist, dich auf diesen Prozess einzulassen. Mhm.
Danke dafür. Ich habe eine Frage zu deiner Vergangenheit. Da reise ich schon gerne hin mit meinen Gästen, weil ich einfach verstehen möchte, wie bist du so geworden, wie du bist. Ja, die C-Krise hat dich geprägt, wie mich auch. Das habe ich verstanden. Ich würde trotzdem gerne zurück in die ganz weite Vergangenheit. Du hast uns ein bisschen was erzählt. Du warst als Schülerin eine Streberin. Ja, den Begriff kenne ich auch, ist mir sehr bekannt. Und hast auch die Schule mit Bravour beendet. Da hatte ich dich vorhin...
Übrigens, ich hatte alles Einsen auf dem Zeugnis, außer in Sport eine 3. Mm. Also okay. Ihr seht schon... Mit dem Sport habe ich es nicht so.
Okay.
Das ist auch so geblieben.
Genau. Und genau da wäre jetzt meine Frage. Weil wenn ich dir so zuhöre, klingt alles nach einer sehr erfolgreichen Welle ab Schulzeit, bis dann die Krise kam. Und die Krise war dann doch eine Chance. Ich möchte in die echten Krisen deines Lebens einsteigen, wenn dir das nicht zu nah geht. Und zu verstehen, wie du aus den Krisen rauskamst und wie du zu der starken Person geworden bist, die du jetzt bist. Oder warst du schon immer so? Könntest du sagen, also ich hatte schon immer so Selbstvertrauen oder Vertrauen in das Leben, dass alles für mich ist und alles tippitoppi ist. Ich hatte nie Zweifel. Das würde ich gerne von dir hören.
Okay, also da müssen wir nämlich mal ein bisschen ausholen. Und zwar... Erstmal grundsätzlich festgestellt für alle, die das hier hören und sehen, Krisen bringen uns das größte Wachstum, also wenn wir bereit sind, weiterzumachen. Das heißt, wenn wir in der Krise uns hinlegen und sagen, oh, so ein Mist, es geht nichts und hier läuft nichts mehr, dann bringt es dir nichts. Aber wenn du in der Krise bereit bist, aufzustehen, Krone zu richten und weiterzumachen, dann wird es dir jede Krise ein großes Wachstum bringen. Und wenn du mit Menschen sprichst, die erfolgreich sein möchten, die denken, Erfolg geht so, also steile Kurve nach oben. So ist das aber nicht. Weil wenn du dir alle erfolgreichen Menschen anschaust, schau einfach, wer sind deine Vorbilder, lies Biografien, kann ich dich einladen und dann wirst du sehen, dass alle erfolgreichen Menschen, die aus deiner Sicht erfolgreicher sind wie du, Krisen hatten und sie Krisen nie als Scheitern ansehen. Also das ist eine ganz wichtige Botschaft. Krisen ist nicht Scheitern, sondern Krisen ist ein großes Learning für dich. Und das ist die Frage, was machst du damit und wie gehst du weiter? Machst du so weiter wie bisher, dann hat es dir keinen Learning gebracht, sondern musst dann reflektieren, was hat es mich gelehrt. Und in meinem Leben gab es viele persönliche und geschäftliche Krisen. Ich habe sie schon verdrängt. Ich muss mir jetzt echt Mühe geben.
Verstehe. Die wollen alle raus.
Naja, gut, nicht alle. Ich fange mal mit meiner ersten Selbstständigkeit an. Und zwar, ich habe mich 1998 das erste Mal selbstständig gemacht. Ich war damals von 1990 bis 1998 im sehr erfolgreichen Vertriebsjob. Ich habe ein Vertriebsgebiet von 200.000 auf 1 Million aufgebaut. Ich habe einen Dienstwagen gehabt, ein überdurchschnittliches Einkommen und ich war sehr erfolgreich und ich habe diesen erfolgreichen Job, gut bezahlten Job mit Dienstwagen gekündigt. 1998. Weil nämlich meine Scanner-Persönlichkeit gesagt hat, nach 8 Jahren, das ist langweilig. Das fordert mich nicht mehr. Das heißt, Scanner-Persönliche brauchen auch immer so diese Herausforderung. Die brauchen immer so ein Stückchen mehr Kick. Herausforderung, Kick, ja. So ein Ticken mehr wie die anderen. Und da habe ich meinen Job gekündigt, habe meine erste Selbstständigkeit gestartet, ins kalte Wasser gesprungen, hatte damals einen Mann an meiner Seite, der ein erfolgreiches Unternehmen geführt hatte. Der hatte nämlich genau 3 Jahre vorher gegründet. Das Unternehmen lief erfolgreich. Ich habe diesen Erfolg natürlich auch im Backoffice und im Background unterstützt, sowohl als Ehefrau wie auch als am Abend mal schnell die Buchhaltung machen und noch 2 Kunden akquirieren. Das kennt ihr sicherlich alle als mitarbeitende Ehefrau. Und habe dann gesagt, okay, das läuft jetzt. Wir haben ein geregeltes Einkommen. Wir können richtig gut davon leben. Wir sind mehrmals im Jahr in Urlaub gefahren. Wir konnten richtig gut von dem Unternehmen, was 3 Jahre alt war, leben. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt springe ich auch ins kalte Wasser. Jetzt mache ich mich auch selbstständig. Und dann sind wir beide selbstständig. Jetzt sind wir noch freier. Damit wollte ich schon diese Freiheit genießen. Was ich aber nicht wusste, dass 2 Jahre später in dem Unternehmen von meinem Mann, mein Unternehmen hat ja noch nicht die Gewinne abgeworfen, dass wir davon leben konnten, dass das Unternehmen von meinem Mann 2 Jahre später eine Kundin mit 80.000 Mark nicht bezahlt hat. Und natürlich war das aus heutiger Sicht rückblickend gesehen, war das blauäugig, blind, zu vertrauensvoll und so weiter, ohne Anzahlung zur Arbeit und so weiter. Das wissen wir heute alles auch, aber damals war es, wie es war. Und was ist passiert, wenn du ein Unternehmen hast, was gut floriert, hast du jeden Monat viele Einnahmen und du hast auch jeden Monat viele Ausgaben. Und wenn keine Einnahmen mehr kommen, kannst du die Ausgaben nicht mehr bezahlen. Und das Erste, was ist, dass die Banken, wenn du von ihnen abhängig bist, und das Finanzamt und die Krankenkassen drehen den Hahn zu. Also das heißt, meine erste große Herausforderung, es war ja eigentlich nicht meine Herausforderung, aber als Ehepartnerin sitzen wir alle im gleichen Boot, war die Insolvenz des Unternehmens von meinem ersten Mann. So, da mein Unternehmen hat nicht die Gewinne abgeworfen, dass wir davon leben konnten.
Darf ich zwischendurch fragen, was du für ein Unternehmen gegründet hast? Was genau?
Mein erstes Unternehmen war ein Geschirrverleih. Und zwar, wir haben Geschirr verliehen für Catering-Unternehmen und für private Feiern. Da konntest du das Geschirr konntest du von uns abholen und gespült wieder zurückbringen. Ungespült zurückbringen, sorry. Das war ja genau das Besondere. Stell dir vor, du hast eine Familienfeier mit 40 Leuten, sagst, okay, wir holen uns ein großes Partyzelt und wir brauchen aber auch Geschirr, weil in meinem Schrank habe ich dann nicht für 40 Leute Geschirr. Mhm. Und das war das Besondere, dass du das Geschirr ungespült zurückbringen könntest. Deshalb heißt ja meine Story in meinem Buch auch von der Tellerwäscherin zur Millionärin, nein, zur Mentorin. Und ich habe dann das Geschirr gespült für die Leute, was sie bei uns ausgeliehen hatten. Dazu kam ein Jahr später ein Catering-Unternehmen, weil ich gesagt habe, okay, wenn sie schon das Geschirr holen, dann können wir auch gleich noch das Essen mitliefern. Kochen hatte ich in meinem Vertriebsjob gelernt in den Jahren von 1990 bis 1998. Und so standen wir dann 2000 vor einem Scheiterhaufen, dass wir unser Einfamilienhaus gepfändet wurde. Und wir standen sozusagen vor dem Nichts. Und ich habe erst neulich dazu einen Newsletter geschrieben. Und zwar, ich weiß es auch, wie es sich anfühlt. Und da kriege ich Gänsehaut. Mhm. Wie es ist, wenn du nicht weißt. Wir hatten damals zwei kleine Kinder geboren, 84 und 85. Wir reden von 2000.
Verstehe.
Mhm. Sie waren ja so klein, waren sie ja nicht mehr, aber trotzdem hatten wir Verpflichtungen, ja. Mhm. Aber ich weiß es auch, wie es sich anfühlt, wenn du nicht weißt, von was du morgen Lebensmittel kaufst, ja. Und so war das dann. Also das Unternehmen ist in Insolvenz gegangen und wir haben in einem kleinen katholischen Dorf, würde ich sagen, aber es ist eine Stadt, gelebt mit 4000 Einwohnern und wir wollten beide dort nicht wohnen bleiben. Ja, also aus Scham, aus sich schämen eben dafür, dass das passiert ist, weil Insolvenzen waren damals 2000 auch noch ziemlich neu und selbst die ganzen Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter hatten ja auch viel weniger Erfahrungen wie heute. Und mit den Erfahrungen von heute kann ich heute nur jedem sagen, es ist nicht nötig, eine Insolvenz zu machen, egal ob eine Privatinsolvenz noch eine berufliche Insolvenz, aber das würde jetzt zu weit führen. Aus heutiger Sicht würde ich keine Insolvenz mehr machen, in keinem Unternehmen und auch in keinem Privathaushalt. So sind wir dann umgezogen, haben uns beruflich neu orientiert und der erste Termin beim Insolvenzverwalter war wie folgt. Er hat gesagt, Frau Polk, Ihre Ehe wird das auch nicht überleben.
Ist nicht wahr.
Und Gedanken werden wahr, das weiß ich heute. Ich habe mich ja sehr mental auch weitergebildet. Und so war das dann auch. Also das heißt, spreche nie aus und denke nie etwas, was du nicht willst. Mhm. Ja? In dem Fall waren wir es ja nicht selber, es war jemand anders, aber er hätte das so nicht sagen dürfen, nicht einmal denken dürfen. Aber das ist, wie es ist. Ja, du weißt nie, an welche Anwälte du gerätst. Und so war es dann auch, weil es war nämlich der Grund, warum unsere Ehe gescheitert war, dass mein Mann immer die Schuld bei mir gesucht hat. Ja, also das heißt, keiner war schuldig. Es ist passiert, aber die Ehe konnte deshalb nicht mehr funktionieren und es waren sicherlich noch viele, viele andere Faktoren. Es war eine 20-jährige Ehe. Ich habe mich übrigens aus keiner Ehe und aus keiner Partnerschaft im Rosenkrieg getrennt. Wir können heute noch zusammen Feste feiern. Wir haben zwei gemeinsame Kinder, wir haben zwei gemeinsame Enkelkinder und wir sehen uns auch regelmäßig und alles ist gut. Damals war das natürlich trotzdem traurig, herausfordernd, wie auch immer. Mhm. Wir haben uns dann 2004, hat mein Mann sich dann von mir getrennt. Und das war dann die zweite Krise, wenn wir gleich dabei sind. Ja, also erste Krise Insolvenz, zweite Krise Trennung meines Partners. Und dann bin ich wieder in Anstellung gegangen aus meiner ersten Selbstständigkeit, aus mehreren Gründen. Erstens, ich weiß gerne, von was ich meine Lebensmittel kaufe und meine Miete bezahle. Das ist mir wichtig. Bin aber kein Sicherheitstyp. Aber in dem Moment war ich doch sicherheitsbedürftig. Und der zweite Grund, warum ich wieder in die Anstellung gegangen bin, war, dass das alles nicht so floriert hat in meinen ersten 5 Jahren Selbstständigkeit, wie ich mir vorgestellt habe. Also das heißt, es hat nach 5 Jahren einfach nicht mein Leben finanziert. Und das war der Grund, dass ich dann gesagt habe, okay, Petra, das ist vielleicht doch besser, wenn du wieder in die Anstellung gehst. So bin ich dann 2003 wieder in die Anstellung gegangen. 2004 haben wir uns getrennt und ich bin 2004 umgezogen in eine Stadt, in die ich schon immer gehen wollte, mit mehreren Millionen Einwohnern. Und ich kannte in der Stadt nur 2 Menschen. Das war mein Chef bei dem Unternehmen, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten, und mein Vermieter. Und dann begann für mich keine Krise, sondern eine Herausforderung, dass ich Kontakte knüpfen musste, was ja später meine Berufung geworden ist. Also das heißt, ich bin in eine Stadt gezogen mit 1,5 Millionen Einwohnern und ich kannte 2 Menschen und ich wollte beruflich und privat Fuß fassen. Ich musste netzwerken, ich musste Kontakte knüpfen und das habe ich dann auch gemacht. Und bei meinen Netzwerkaktivitäten habe ich dann auch meinen 2. Partner kennengelernt, meinen 2. Mann. Und dann, nach 4 Jahren in der 2. Partnerschaft, bin ich dann krank geworden. Das heißt, ich hatte Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich war bei gefühlten 50 Ärzten, keiner hat was gefunden. Und an der neuen, frisch verliebten Partnerschaft konnte es nicht liegen. Und an dem Wohnort, wo ich schon immer hin wollte, konnte es auch nicht liegen. Und zwar war es ganz einfach. Ich war aus meinen 8 Jahren Vertrieb, wo du dich wie ein Selbstständiger organisierst, aus den 5 Jahren Selbstständigkeit parallel mit dem Unternehmen von meinem Mann, war ich einfach aus den Schuhen einer Angestellten herausgewachsen und ich wollte es nicht wahrhaben. Das heißt, ich war nicht ehrlich zu mir. Ich wollte die Sicherheit einer Angestellten, aber ich wollte mich nicht in diese Strukturen einfügen. Ich wollte mir nichts mehr von meinen Vorgesetzten sagen lassen und das hat einfach nicht zusammengepasst. Und unser Körper zeigt uns immer die Signale, wenn etwas nicht passt. Das heißt, wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht, egal was du hast, ständig Kopfschmerzen, Migräne, Rückenschmerzen, was auch ich, Magen-Darm-Probleme, was auch immer, schau zuerst, warum dir dein Körper das sagt. Was passt in deinem Leben nicht, was dein Körper dir sagen will. Also wenn wir krank sind, wenn wir oft krank sind, wenn wir intensiv krank sind. Und so war es dann eines Tages so.
Ich habe eine Zwischenfrage, Petra. Erstens würde mich interessieren, was es für ein Job war, wenn es überhaupt wichtig ist für die Geschichte. Wenn nicht, dann kannst du es auch lassen. Und zweitens, hast du das damals schon gewusst, alles, was du jetzt gerade erzählst? Also dein Körper hat die Signale geschickt?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Okay, gut.
Das ist die Reflexion mit ganz vielen Erfahrungen.
Verstehe.
Ich wusste mir nicht mehr weiter. Also das heißt, ich bin dann so krank geworden, um zu sagen, was es für ein Job war, Vertrieb. Also ich bin dann in den Finanzvertrieb eingestiegen. Ich habe noch meine Ausbildung gemacht als Versicherungsfachfrau auf dem 2. Bildungsweg 2003, bin dann in Finanzvertrieb eingestiegen beim großen blauen Konzern im Finanzvertrieb und ich habe die Arbeit auch geliebt, weil sonst hätte ich sie sowieso nicht gemacht, aber die Strukturen haben nicht gepasst. Also das heißt, es lag nicht an der Tätigkeit, sondern es lag an den Strukturen und dass ich nicht mehr die Angestellte war, was auch wieder die Botschaft ist: Das Unternehmen war nicht schlecht, die Kollegen waren nicht schlecht, die Chefs waren nicht schlecht. Für mich hat es nicht mehr gepasst, nur für mich nicht. Und wir suchen ja oft auch die Schuld im Außen, wenn etwas passiert, was nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, schauen wir immer erst im Außen, sondern wir müssen schauen, warum, was ist mit mir, dass es nicht passt. Und so war es dann, dass ich eines Tages, im Vertrieb ist man auch viel im Außendienst unterwegs, mit dem Auto unterwegs, stand ich in München, das war dann auch die Stadt, wo ich hingezogen war, auf dem Mittleren Ring, so volle Kanne Feierabendsverkehr, könnt ihr euch sicherlich alle vorstellen, stand auf dem Randstreifen, mir war schlecht, ich konnte keinen Meter mehr fahren, ich hatte Gleichgewichtsstörung, ich wusste nicht, ob ich jetzt meinen Mann anrufen soll, den Notarzt, oder ich wusste nicht, wie ich noch diese 5 Kilometer nach Hause komme. Und das war für mich der Moment, wo ich auch für mich entschieden habe, ich kündige jetzt einen gut bezahlten Vertriebsjob wieder, ja, und ich kündige jetzt meiner Gesundheit zuliebe, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Ich kenne viele Frauen, die in der Situation sind, die sagen, ja, ich kann das nicht kündigen und ich kann das nicht aufhören. Ich weiß, dass es nicht zu mir passt, aber ich weiß nicht, was danach kommt. Ich wusste es auch nicht. Mhm. Ja? Und das war dann so die nächste Krise sozusagen. Also, dass ich auch krank war. Und schon allein diese Entscheidung in meinem Kopf und dann auch auf Papier schriftlich hat dazu beigetragen, dass es mir wieder besser ging.
Interessant.
Ja. Mhm. Also das heißt, so, das ist, ihr kennt das alle, wenn euch so ein Stein vom Herzen fällt, ja. Ihr habt manchmal, wenn ihr so eine Schwere fühlt, so Druck auf dem Brustkorb, ja. Wenn euch die Stimme verschlägt, das ist übrigens auch ein Zeichen, wenn ihr heiser seid, ist auch ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt, weil deshalb hast du keine Stimme mehr. Und ihr kennt alle das Gefühl, wenn euch so ein Stein vom Herzen fällt, und so habe ich mich da gefühlt und mein Körper hat das natürlich gespürt und der hat dann sozusagen, das hat dann zum Heilungsprozess beigetragen. Ich habe mich dann in der gleichen Branche selbstständig gemacht als freie Finanzmaklerin, weil ich konnte das gut, ich habe das auch geliebt, habe mir dann einen völlig neuen Kundenstamm aufbauen müssen in einer fremden Stadt. Und vor allen Dingen konnte ich ja aus meiner vorherigen Tätigkeit aufgrund des Wettbewerbsverbots keine Kunden mitnehmen, nur die, die zu mir selbst gefunden haben. Das waren auch harte Jahre. Ich saß manchmal in meinem Büro heulend und habe gedacht, oh Gott, ich weiß nicht, wen ich jetzt noch anrufen soll. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich hatte damals, mein Partner hat mich damals sehr unterstützt. Ja, das hat mir auch Luft gegeben zum Atmen.
Du meinst finanziell unterstützt oder auch?
Finanziell, aber auch mental. Verstanden. Und er hat hinter mir gestanden und er hat gesagt, ja, du machst das jetzt, du schaffst das und so weiter. Und bis ich dann eines Tages im Büro saß und eine Kollegin, die schon 5 Jahre länger in diesem Finanzvertrieb war, kam und sagte, ja, wenn du keine Kunden hast, musst du netzwerken. Ja. Geh raus und zünde die Welt an und erzähl den Menschen, was du machst und du musst rausgehen. Hier in deinem Büro wird das nicht gelöst werden. Und so haben meine Netzwerkaktivitäten angefangen, dass sie hat gesagt, du, ich habe hier 2 Einladungen für nächste Woche, ich schaffe das sowieso nicht, dahin zu gehen, du gehst jetzt dahin.
Interessant.
Und das habe ich dann auch gemacht, obwohl ich mich schwer getan habe. Wenn alle, die mich heute kennen, ich bin eine Rampensau, ich kann leicht mit jemandem ins Gespräch kommen. Das war aber nicht immer so. Ich möchte euch Mut machen. Ich habe auch Schiss gehabt, auf so eine fremde Veranstaltung zu gehen, wo ich keinen kannte. Was soll ich mit denen reden? Wie komme ich mit denen ins Gespräch und so weiter? Und das war aber alles nicht das Problem nachher. Ich bin sehr wohlwollend aufgenommen worden. Der Veranstalter hat mich mit passenden Menschen bekannt gemacht und ich habe Gefallen gefunden an diesen Netzwerkaktivitäten. Und so ist dann auch meine Netzwerkkarriere entstanden.
Was war das für ein, einfach nur mal als Beispiel, also du hattest da jetzt noch nicht mal deine, aber eine fremde Einladung. Was war das jetzt für ein Unternehmen, was da jetzt irgendeine Veranstaltung
organisiert hat? Das war jemand, der gesagt hat, ich lade einmal im Monat auch, es war auch ein Unternehmer, er hat gesagt, ich lade einmal im Monat Menschen ein, damit ich neue Menschen kennenlernen, damit mich neue Menschen kennenlernen und damit ich die Menschen, die da hinkommen, verbinde. Das ist ja genau die Philosophie des Netzwerken. Die Philosophie des Netzwerken ist ja Menschen verbinden. Weil wir sind alle verbunden miteinander, sowieso im Universum. Viele wissen das nicht, ich spüre das. Das ist wieder das Feinfühlige. Und Die Frage ist ja nur, ob wir jemals zusammenkommen. Aber verbunden sind wir sowieso. Und da muss es wieder Menschen geben, die dafür sorgen, dass Menschen sich kennenlernen. Und so war das einfach. Das war halt ein guter Unternehmerfreund von meiner Kollegin, der das organisiert hat. Und sie hatte ihn dann natürlich auch vorher angerufen und hatte gesagt, ja, ich kann nicht kommen, aber meine Kollegin kommt und so weiter und so fort. Und so habe ich dann Gefallen daran gefunden, rauszugehen, Kontakte zu knüpfen, was ich jedem nur empfehlen kann, der ein eigenes Business hat, aber auch der angestellt ist. Kontakte sind einfach Gold wert. Geh raus, die kommen nicht zu dir, die klingeln nicht an deiner Bürotür. Du bist gefordert, rauszugehen. Ich habe dann dran Gefallen gefunden, bin dann mindestens jede Woche zu einem Netzwerk, Veranstaltung, Event, Afterwork-Party, alles, was es so gibt. Vernissage, Geschäftseröffnung, und habe dann so neue Menschen kennengelernt und habe dann so auch weitere Kunden gewinnen können oder Empfehlungen bekommen aus den Aktivitäten, bis ich dann mir, dann hatte ich in dieser Zeit, in diesem einen Jahr, hatte ich über 50 Netzwerke kennengelernt, Veranstalternetzwerke, und habe dann mir überlegt, wo kann ich mich aktiv einbringen? Und alles war nett, aber ich habe mir noch persönlich darunter was anderes vorgestellt, was dann dazu geführt hat, dass ich dann am 2. Im Februar, ich weiß gar nicht das genaue Datum, im Februar 2009 habe ich meinen allerersten eigenen Netzwerk-Event organisiert, habe dann gesagt, okay, das, was die können, kann ich auch. Lade die Leute jetzt einfach zu mir ein. An dem ersten Netzwerk-Event waren 8 Frauen gewesen. Und da wusste ich schon, ich möchte Frauen verbinden. Das war mir schon klar geworden bei diesen Aktivitäten, die ich in dem einen Jahr in Netzwerkveranstaltungen hatte. Und da waren 8 Frauen teilgenommen. Und ich habe das dann, da kam wieder meine Kontinuität ins Spiel. Ich habe das dann jeden Monat organisiert. Und dann kamen mal 8, mal 20, mal 16, mal 4, mal 24, bis ich dann am 9.9.2009, das ist nämlich dieses besondere Datum, bis ich dann am 9.9., den haben wir bald wieder, 2009, habe ich dann eine Frau kennengelernt, die zu mir gesagt hat, das finde ich echt eine coole Sache, was du hier machst, Petra. Kann ich dich irgendwie unterstützen dabei oder wollen wir das zusammen machen? Und wenn ich
also
so
größer aufziehen sozusagen.
Gemeinsam so Events aufziehen. Und wenn ich so eine Entscheidung treffen darf, tue ich immer abwägen, plus, minus. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Dafür gesprochen haben, 2 Frauen haben mehr Kompetenzen. Sie kam aus dem Marketing, ich aus dem Vertrieb. Dann 2 Frauen haben mehr Energie, Spaß zusammen. Und gemeinsam geht es leichter. Ich stehe schon immer für gemeinsam, nicht für allein durch die Welt gehen. Dann kam noch dazu, dass sie gesagt hat, okay, wenn du das machen willst, dann brauchst du als erstes eine Webseite. Das war damals noch neu, ne? Also das heißt, 2009 war das noch nicht so, dass jeder eine Webseite hatte. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann dir die machen, kostet eine Summe X. Dann habe ich gesagt, Algunda, das habe ich jetzt nicht gerade in der Portokasse, dieses Geld. Ja? Und der dritte Punkt, und das war der ausschlaggebendste, war gewesen, dass ich mir gedacht habe, wenn ich das nicht mit ihr gemeinsam mache, dann macht sie das auch und ich auch und dann sind wir Konkurrenten und davon halte ich gar nichts.
Verstanden.
So haben wir uns dann entschieden im September 2009, dass wir das gemeinsam machen, und daraus ist dann die Marke Win Women in Network entstanden. Ganz die Entwicklung dieses Netzwerks wäre ein Part für sich, das waren auch ganz, ganz viele Stationen. Wir haben 2 Jahre sehr erfolgreich das zusammengeführt, bis ich am 13. März 2012 einen Anruf bekam, wo die Polizei mir mitgeteilt hat, dass sie Suizid begangen hat. Und das war dann die nächste große Krise. Und ich glaube, das war auch meine größte Krise. Ja, weil das war, ich hatte eine Freundin verloren, eine Geschäftspartnerin, ich hatte keine Ahnung, wie das weitergehen sollte, wie ich das alleine meistern wollte und sollte. Und das war dann die nächste große Krise. Übrigens, dass das ein Suizid war, habe ich übrigens 2024 das erste Mal in meinem Buch kommuniziert, weil ich das selbst erstmal verarbeiten musste. Das heißt, ich habe vorher immer gesagt, ja, sie ist plötzlich am Herzinfarkt verstorben, weil ich da selbst gar nicht das in die Welt bringen konnte, weil ich damit selber erstmal fertig werden musste, dass sie sich selbst das Leben genommen hat. Und ich kann, gehe aber damit raus aus dem Grund, weil ich hätte das für mich behalten können, aber ich gehe damit raus. Ich möchte allen Mut machen, sucht euch jemanden zum Reden. Es gibt immer eine Lösung. Das heißt, macht das nicht allein mit euch aus, sondern geht raus und redet miteinander.
Petra, ich möchte da ganz kurz in die Situation, weil es natürlich auch schon heftig ist. Also du triffst auf diese Frau. Sie sieht in dich, in dir, sie sieht in dir etwas Besonderes und sagt, Petra, du hast hier was aufgebaut, Netzwerk, lass uns das größer ziehen, wir machen das zusammen, wir machen daraus ein Riesenprojekt und verbinden Synergien. So. Wie lange habt ihr dann zusammengearbeitet? Wie darf ich mir das
vorstellen? Zwei Jahre.
2 Jahre habt ihr zusammengearbeitet. Wie viele Frauen, also wenn du sagst, bei dir hat es mit 8 Frauen angefangen, wie viele Frauen habt ihr dann connected? Also wie viele Frauen?
Zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, was ich gerade gesagt habe, hatten wir 220 Member.
Verstanden.
In der Community, was aber bedeutet, wir haben ja viel mehr Frauen miteinander verbunden. Das heißt, es sind nicht alle Member geworden, die wir verbunden haben. Das wisst ihr ja alle, wenn ihr Abschlussquoten und Conversion kennt, dann wisst ihr das ja alle. Das heißt, wir hatten tausende Frauen miteinander verbunden mit unserem Konzept. Und vielleicht nochmal darauf, in dem Moment, wo sie zu mir gesagt hat, das ist eine tolle Idee, was du ja hast, hatte sie schon das Konzept im Kopf.
Verstehe.
Ja, weil sie war Marketing-Expertin und ich war nur Vertriebsexpertin. Das heißt, mir hat einfach das Fundament gefehlt, was ich heute auch mit meinen Kundinnen in unseren Mentorings baue. Und sie hatte das Konzept, die Idee hatte sie schon im Kopf. Und aus dem Grund hat sie mir das vorgeschlagen. Und wie gesagt, wir haben 2 Jahre intensiv zusammengearbeitet. Es hat gepasst wie Top und Deckel. Wir waren Freundinnen, wir haben private Unternehmungen gemeinsam gemacht. Mein Mann war ein großer Fan von Alguna. Es hat uns wirklich sehr hart getroffen, sowohl privat wie auch geschäftlich. Dieser Anruf. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich konnte auch nicht weinen. Die Polizei hat zu mir am Telefon gesagt, so ist die Situation. Dürfen wir sie jetzt vernehmen? Ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Sie können in 2 Stunden wieder anrufen. Ja. Was habe ich dann gemacht? Ich habe als erstes, in unserer Community hatten wir damals eine Pfarrerin. Und die habe ich als erstes angerufen und gefragt, wie ich damit umgehe, weil so eine Situation in einer Community oder in einem Unternehmen ist eine besondere Situation und ich hatte die Situation vorher noch nicht. Ja, also ich habe mir einfach Hilfe geholt, kann ich euch auch wieder empfehlen, holt euch einfach Hilfe, wenn ihr in einer herausfordernden Situation seid. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Innerhalb der Community, die gibt es jetzt seit 15 Jahren, gab es viele Hochs und Tiefs. Gab es viele Krisen von Mobbing über Shitstorm, über Verleugnung, gab es alles, was man sich so vorstellen kann in einem Unternehmen?
Also deiner Person gegenüber oder?
Ja, meiner Person und meinem Unternehmen gegenüber. Und auch oft aus eigenen Reihen der Community. Also Ladies, ich lade euch ein, hört auf mit Zickenterror. Redet miteinander, ja, also man kann in Gesprächen und mit Kommunikation vieles klären und man muss das nicht im öffentlichen Raum austragen, wenn 2 Menschen ein Problem miteinander haben, ja. Also da gab es ganz viele Krisen innerhalb der Community und zudem kam noch dazu, die C-Krise hat auch wir haben insgesamt von Win Women in Network 10 große Kongresse organisiert und der 11. Kongress wurde auch durch die C-Krise zerschlagen, weil wäre 7 Tage nach dem Lockdown gewesen. Das heißt, wir hatten 40.000 Euro Marketing und Mitarbeiterleistung in den Kongress investiert.
Verstehe.
Und 7 Tage vor dem Kongress kam der Lockdown. Wir haben dann den Kongress verschoben. Wir haben erst überlegt, ob um ein halbes Jahr oder um ein Jahr. Wir haben ihn um ein Jahr verschoben. Und als dann zu Weihnachten klar war, dass das immer noch nicht anders wird, habe ich ihn dann komplett abgesagt. Wir haben den Kongress komplett rückabgewickelt, was wieder Kosten verursacht hat. Wir haben aber auch viele Unterstützer gehabt, die gesagt haben, ich sponsere meinen Beitrag für die Arbeit, die ihr schon investiert habt. Also es war ungefähr ein Drittel. Ein Drittel hat das Geld zurück wollen haben, ein Drittel hat es gesponsert und ein Drittel hat es für andere Dienstleistungen in unserem Unternehmen investiert.
Petra, entschuldige bitte, ich muss ganz kurz dazwischen, weil mir das ein bisschen zu schnell war, auch diese, weil ich finde schon, es ist eine sehr besondere Krise gewesen mit deiner Geschäftspartnerin, dieser Anruf. Du sagst, du konntest erst Jahre später darüber sprechen, dass es überhaupt ein Suizid war. Das ist ja nicht nur eine Krise, sondern das reißt ja wahrscheinlich alles vom Boden weg. Also dein ganzes Leben steht Kopf. So so ähnlich wie als du Haus, Mann und Selbstständigkeit verlierst, kann man vielleicht vergleichen, vielleicht war das noch schlimmer. Wann wusstest du, zu welchem Moment, wenn du das überhaupt noch sagen kannst, rückwirkend, irgendwie muss es hier weitergehen? Also wann bist du wieder aufgestanden? Ist das sehr schnell passiert?
Ja. Danke für die Frage, Anna. Ja. Das dauert bei mir nicht lang. Also das heißt grundsätzlich, das ist auch etwas Besonderes. Ich habe schon viele Krisen gehabt und ich war auch schon so oft verzweifelt. Aber dieser Moment von dem, jetzt ist alles doof, bis zu dem Moment, wie geht's weiter, der dauert bei mir sehr kurz. Und es war dann so, ich hatte nicht Haus, Hof, Mann und alle Menschen verloren, sondern ich hatte einen Menschen verloren. Das muss man sagen, einen wichtigen Menschen. Eine sehr enge Verbindung hatten wir, aber ich hatte nur einen Menschen verloren. Was ich nämlich hatte, einen Partner, der hinter mir stand, der mich unterstützt hat, eine Familie, die mich unterstützt hat und eine Community, die mich unterstützt hat. Das heißt, schon deshalb allein, bau dir eine Community auf. Damit meine ich nicht so ein Unternehmen wie Win-Win Network, sondern du brauchst einen Freundeskreis, einen Kontaktkreis, das dich auffängt in schwierigen Situationen, was für dich da ist in guten und in schlechten Zeiten. Das brauchen wir alle. Ja, das kennst du ja auch schon von dem Eheversprechen. Wir sind füreinander da in guten und in schlechten Zeiten. Und deine echten Fans, deine echten Freunde, deine echten Follower, deine echten Kunden, die sind auch für dich in guten und in schlechten Zeiten da. Und das war genau das, Anna, das, was mich gerettet hat, dass ich ein starkes Netzwerk hatte an persönlichen und beruflichen Kontakten, die mich getragen haben durch die Krise. Übrigens durch viele Krisen haben sie mich getragen, weil wenn du ganz allein dastehst, egal in welcher Krise und egal was passiert, das schaffst du nicht. Du hast nicht selbst die Kraft, aus der Krise wieder rauszukommen. Das heißt, bau dir in guten Zeiten Netzwerke auf, persönliche, berufliche, private, die in schlechten Zeiten für dich da sind. Und erst in schlechten Zeiten erkennst du, wer wirklich deine echten Freunde sind. Und das sah dann so aus, um vielleicht konkrete Beispiele zu erwähnen, dass dann zum Beispiel meine Tochter ganz spontan eingesprungen ist und einen Teil der Backoffice-Arbeiten und dann übernommen hat. So ist sie dann auch zu meiner virtuellen Assistentin geworden, die sie mich von 2012, nämlich genau diesen Zeitpunkt bis heute begleitet.
Toll.
Das heißt,
toll.
Sie ist 12 Jahre an meiner Seite.
Schön.
Sie ist die gute Fee im Background. Sie ist keine Rampensau. Sie möchte nicht im Vordergrund stehen.
Das wäre jetzt meine Frage. Ist sie anders als du?
Ja, komplett introvertiert.
Okay. Interessant.
Aber auch hochsensibel, feinfühlig sind wir alle übrigens. Wir wissen es nur nicht alle. Und das war ein Beispiel. Das nächste Beispiel, Frauen aus der Community haben dann bestimmte Aufgaben übernommen. Damals waren wir zum Beispiel nicht in Instagram, sondern in Twitter. Hat ein Member dann kostenfrei die Twitter-Betreuung übernommen. verschiedene Frauen haben dann verschiedene, wir hatten ja verschiedene Regionalgruppen in Deutschland, haben dann verschiedene Initiative ergriffen, gesagt, ich übernehme das dann derweil, Petra, bis du dich sortiert hast. Also das heißt, es kam starke Unterstützung aus der Familie, von meinem Partner, von meiner Tochter und aus der Community. Und nur deshalb konnte ich das überhaupt schaffen. Und die Zeitspanne war sehr gering. Und zwar, dafür haben mich damals auch viele, wie würde man sagen, auch fanden es nicht gut, wie ich gehandelt habe. Und zwar, wir hatten damals fast jeden Tag eine Veranstaltung. Das heißt, das Unternehmen war so aufgestellt, dass wir einen Tag eine Veranstaltung in Düsseldorf haben, einen Tag eine in München, einen Tag eine in Hamburg. Das heißt, wir hatten ganz viele Veranstaltungen. Damals waren es ungefähr 20 Veranstaltungen im Monat. Dann kannst du dir ausrechnen, es war eigentlich jeden Tag eine Veranstaltung. Und an dem Tag, wo ich den Anruf bekommen habe, war nächsten Tag, ich habe in München gewohnt, war nächsten Tag eine Veranstaltung in Düsseldorf. Nächsten Tag. Das Hotel war gebucht, der Flug war gebucht, die Gäste waren eingeladen, das Restaurant war reserviert, es war alles vorbereitet, es waren 25 Teilnehmer, die am nächsten Tag mit uns netzwerken wollten und ich musste eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich entschieden, dass die Veranstaltung nicht abgesagt wird, dass ich am nächsten Tag dorthin fliege. Und das war mein erster Schritt in die Öffentlichkeit, es öffentlich zu kommunizieren, dass Algunda, meine Geschäftspartnerin, auch die Freundin und
die Seele
Fan von vielen Kundinnen war. Nicht mehr unter uns ist. Und das war auch ein sehr schwerer Schritt. Ja? Aber ich habe mir überlegt, was hilft es, wenn ich mich jetzt 4 Wochen in meine Kämmerlein einschließe, dann ist es tot. Ja, die anderen können nichts dafür, dass das passiert ist. Und ich bin ein großer Fan, in Krisen in die Kommunikation zu gehen. Das heißt, mir hilft Kommunikation, das auch zu verarbeiten. Und das macht jeder sicherlich anders mit sich aus. Und ja, es gab keine Unterbrechung, was damals auch noch vorgefallen ist. Wir waren damals auch schon ein Jahr in Facebook präsent und die Algunda, meine Geschäftspartnerin, die hätte nie gewollt, dass das in Facebook veröffentlicht wird. Aber die Menschen haben mich dazu gezwungen, genötigt, es dort öffentlich zu kommunizieren. Das war nochmal eine Krise in der Krise. Ja?
Verstehe.
Also da sind ganz viele Sachen, da könnte man Romane, Bücher füllen und mehrere Podcasts dazu füllen. Es gab noch viele weitere Krisen, hatte ich ja schon kurz angesprochen. Und da bringe ich jetzt mal den Bogen zurück zu unserem Eingangsstart. Dass die letzte Krise, die C-Krise, als die kam, habe ich mir gedacht, naja, ich habe schon so viele Krisen überstanden, was soll jetzt schon passieren? Das heißt, ich war voll im Vertrauen, dass wir auch diese Krise überleben werden und ich auch persönlich überleben werde und habe mich sehr zurückgezogen und dann mit mir selbst gearbeitet und mich selbst reflektiert und mich gefragt, ob ich die nächsten 10 Jahre so leben möchte. Und dann kam ein klares Nein. Und dann hat dazu gehört, dass ich einige Entscheidungen treffe, mich von meinem zweiten Partner trenne und meine Immobilie verkaufe und wieder zurück nach 22 Jahren in meine Heimat gehe. Und das alles, dieser Reflexionsprozess mit mir ehrlich, was ich wirklich will, diese Entscheidungen und diesen Weg anzutreten, wieder zurückzugehen, was mich, wenn mich das jemand 10 Jahre vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, never ever. Und diese Reise hat auch ganz viel mit mir gemacht.
Das heißt, du bist heute wieder da, wo du eigentlich herkommst.
Der Kreis hat sich geschlossen.
Der Kreis hat sich jetzt geschlossen.
Das ist immer gut, wenn sich der Kreis wieder schließt.
Und du fühlst dich sehr angekommen. Ja. Deine Traumstadt war München. Wo bist du jetzt, wenn man fragen darf?
Aktuell lebe ich privat in Sachsen und ich habe aber für mich damals entschieden, ich ziehe hier nur hin, wenn ich mindestens 100 Tage im Jahr reise. Das heißt, ich lebe aktuell als digitale Nomadin mit Homebase. Ich habe schon seit 10 Jahren ein Online-Business, aber seit 2020 habe ich es intensiv ausgebaut. Das heißt, mein Business besteht zu 90% aus einem Online-Business. Ich habe mehrere Einkommenskanäle und ich kann heute überall arbeiten und ich lebe ein glückliches, erfülltes, selbstbestimmtes, ortsunabhängiges Leben und fühle mich bei mir angekommen.
Petra, du gehst zurück, wenn ich das richtig verstanden habe, an den Ort, den du damals mit deinem ersten Mann verlassen hast, aus Scham. Ist das richtig? Da bist du heute zurückgekehrt. Okay. Musstest du dann eine Schuld begleichen? War das für dich schon immer im Hinterkopf, dass du in die Heimat zurück willst? Wieso dieser Schritt? Jetzt bist du in der großen Stadt, jetzt bist du die große Petra, jetzt hast du dir einen Namen gemacht und dann brichst du alles ab und sagst, ja, ich kann ja auch online, das habe ich verstanden und ich möchte reisen. Aber warum dieser Schritt oder verbindet dich da noch mehr als nur die Heimat?
Dieser Schritt, also das grundsätzlich habe ich mich damals gefragt, wo will ich hinziehen? Mhm. Und ich liebe dieses Meer genauso wie die Berge und ich habe viele Städte, Regionen, wo ich gerne leben möchte. Nee, Städte nicht, sondern ich bin wirklich ein klassisches Landei. Mhm. Das heißt, ich mag mitten in der Natur leben. Und eine Schuld musste ich nicht begleichen. Warum ist es mir nicht schwer gefallen, zurückzugehen heute? Weil ich niemand mehr was beweisen muss, weil ich mit mir im Reinen bin. Super. Weil ich bei mir angekommen bin. Und der Plan, wieder zurückzugehen, der war nicht da, auf gar keinen Fall. Aber in der Entscheidung, dort will ich nicht bleiben, ich will ein anderes Leben leben, war es für mich eigentlich aufgrund auch des Online-Business, ich hätte überall hinziehen können. Und der ausschlaggebendste Punkt, warum es dann wieder zurückgegangen ist, ist, dass ich ein sehr familiär orientierter Mensch bin. Und hier lebt meine Tochter mit ihrer Familie und mit ihren 2 Enkelkindern und alle, die mich schon ein bisschen länger begleiten, wissen, meine Enkelkinder sind jetzt 9 und 6 Jahre und in den ganzen 9 Jahren, egal wo ich gelebt habe, habe ich es möglich gemacht, dass ich einmal im Monat bei meiner Familie bin. Und jetzt habe ich es mir möglich gemacht, dass ich immer, wenn ich will, bei meiner Familie bin. Und immer, wenn ich reisen will, bin ich auf Reisen. Und wenn meine Familie für mich nicht so wichtig wäre, würde ich wahrscheinlich überhaupt nur reisen.
Mhm, verstehe.
Aber das Heimweh zur Familie zieht mich immer wieder zurück in die Homebase. Und ich denke, so nach 6 bis 8 Wochen ist es bei mir immer so der Punkt, wo ich denke, okay, jetzt könnte ich mal wieder zur Familie zurück.
Verstehe. Kann ich absolut nachvollziehen. Also absolut, absolut. Habe ich mir schon fast gedacht, dass die Familie dich wieder zurückgezogen hat, sozusagen, aus der, aus der bunten großen Millionenstadt dann.
Und wir leben heute hier und das hat auch jetzt in den letzten paar Monaten sich wieder extrem bewahrt. Kennt ihr die Situation? Früher haben alle auf einem Hof gelebt, also mehrere Generationen auf einem Hof gelebt, meistens 4 Generationen. Mhm. Und alle waren füreinander da. Und das leben wir heute. Mhm. Das heißt, back to the roots. Es hat aber auch wieder mit gemeinsam zu tun, mit Verbindungen. Private Verbindung in dem Fall und sich gegenseitig unterstützen und sich das Leben leichter machen. Lasst uns doch gemeinsam uns das Leben leichter machen, lasst uns doch gemeinsam Dinge machen, statt gegeneinander. Und das leben wir heute auch im Privaten, im Familiären, so dass ich zum Beispiel die Enkelin, die gerade in die 1. Klasse gekommen ist, dann 11.30 Uhr das Kind von der Schule abhole, damit sie nicht in Hort muss, weil wenn sie sich mal nicht so gut fühlt oder wenn sie krank ist, dass sie mal 2 Tage zu Hause bleiben kann und die Mama trotzdem arbeiten kann. Oder das geht auch so weit, dass wir sagen, okay, oh, ich habe vergessen, Zucker mitzubringen, hast du eine Tüte Zucker da? Und ihr kennt das alle. Also einfach so diese Nachbarschaftshilfe, dieses gemeinsam in der Familie, aber auch im Business. Wir sind ja alle eine Businessfamilie, können wir uns noch viel mehr unterstützen. Da sind noch ganz viele Ressourcen.
Und Möglichkeiten. Ja. Petra, ich muss dich das fragen, auch wenn ich jetzt hier kein politisch-gesellschaftlicher Podcast bin, trotzdem frage ich das, was ich fragen möchte. Du bist aus Bayern nach Sachsen. Jetzt hattet ihr Wahlen letztes Wochenende. Ich würde einfach mal, wenn du nichts dagegen hast, ganz kurz diesen Umweg machen über unsere gesellschaftspolitische Situation im Moment. Wie du das als erfahrene, erfolgreiche, gestandene Frau wahrnimmst, was passiert, und ich meine das jetzt gar nicht auf Sachsen bezogen oder auf irgendeine Region bezogen, sondern auf unser ganzes Land. Wie schätzt du das ein, weil du ja auch viel reist und viele Menschen kennenlernst und über Gemeinsamkeit sprichst, auch dafür brennst, ja auch, ja, für dich ist es ja auch eine Herzensangelegenheit, dieses Gemeinsam, und sagst, du lebst jetzt dieses Leben, was aber allgemein gesellschaftlich momentan nicht passiert, im Gegenteil. Also wir werden ja immer zurückgezogener, natürlich die C-Krise, wie du sie nennst, hat sicherlich dazu beigetragen. Aber wir werden immer mehr allein. Ich erlebe das auch bei Nachbarn, alleinstehende ältere Leute, die es nicht schaffen, sich zu verbinden und so weiter und so weiter. Da brauche ich jetzt gar keine großen Beispiele zu nennen. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ich würde einfach gerne die Einschätzung von dir haben. Wie siehst du das? Wie siehst du in die Zukunft als Großmutter von Kindern? Wo bewegen wir uns hin und was ist da los in unserem Land?
Also Gemeinschaft fängt ja bei jedem selbst an, ne? Also das heißt, wir können nur Gemeinschaft leben, wenn wir selbst Gemeinschaft vorleben und zulassen. Und ich möchte nämlich nicht gesellschaftspolitisch äußern dazu, aber alles, was passiert in diesem Land, in den Regionen, übrigens mein Weg ging über Sachsen nach Bayern, nach Rheinland-Pfalz und wieder zurück nach Sachsen. Mhm. Und hängt immer von uns zusammen. Und wir können jeder unseren Teil dazu beitragen, die Gesellschaft, die Welt, den Wandel, unser Leben zu gestalten. Und ich lade jeden ein, bei sich zu schauen, was kann er erstmal für sich tun. Was kann er für die Gemeinschaft tun? Und leb einfach vor, was du willst. Also das heißt, das ist wie bei den Kindern, wenn du nicht das vorlebst, was du von den Kindern erwartest, schaut mal, guck mal, wer hier
auch ein Kind, gemeinsam dein Kind, uns der Paul,
hi, Paul. Möchte.
Oh Gott.
Leb einfach vor, was du von den Kindern erwartest, dann wird es automatisch passieren. Das heißt, geh immer als Vorbild voran. Und fordere nicht etwas von der Gesellschaft, von der Politik, was du selbst nicht leisten kannst. Und ich persönlich bin der Meinung, wir können, da gibt's so den schönen Spruch, kehre erstmal vor deiner Tür. Das heißt, wir können nicht die Welt ändern. Wir können nicht die Politik ändern. Wir können nur jeder einen kleinen Teil aus unserer Sicht mit unserer Kraft, Energie und unsere Arbeitsweise dazu beitragen. Ich persönlich arrangiere mich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich, zum Beispiel als Mentorin bei der Käthe Allmann Stiftung bin ich Mentorin und begleite jedes Jahr ein Mentee ehrenamtlich in ihren Erfolg. Das ist eine Tätigkeit. Und ansonsten unterstütze ich schon seit 15 Jahren soziale Projekte für Frauen. Das sind die unterschiedlichsten Projekte gewesen. Ich suche mir jedes Jahr ein soziales Projekt aus. Und dieses Jahr ist mein soziales Projekt Sonnenstrahl e.V. in Dresden. Das ist eine Organisation, eine Gemeinschaft, ein Verein, der unterstützt Familien und Frauen, die eine Krebserkrankung haben, die krebskranke Kinder haben. Und ich bin der Meinung, jeder von uns kann einen Teil spenden sich sozial arrangieren. Und jeder kann einen Teil dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird.
Mhm. Danke dafür.
Und zum Wandel noch. Ne? Wir befinden uns ja in einem sehr starken Wandel, generell. Egal ob politisch oder persönlich. Mhm. Und sei bereit, dich auf den Wandel einzulassen, und Wandel fängt bei dir an.
Ja, und das, da tun wir uns, glaube ich, schwer. Also das, was du von dir selbst als Persönlichkeit beschreibst, und ich kenne das von mir auch, dieses, du lässt schnell los und fängst gerne neue Dinge an, da tun wir uns, glaube ich, schwer als Gesellschaft. Also einfach uns zu verändern, so, und das ist, glaube ich, so die Herausforderung. Dass da
Veränderung fängt bei uns an.
Mhm, absolut.
Ja? Und zum Beispiel, was vielleicht noch ich ergänzen möchte, das fängt ja bei Nachbarschaftshilfe an, ja? Absolut. Die Nachbarin, die nicht mehr alleine in die Stadt fahren kann, einfach mal dahin zu fahren, sich eine Stunde Zeit zu nehmen. Und es sind die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Und wenn wir gerade dabei sind, für mich sind es die Menschen. Für mich zählen keine materiellen Dinge. Ich habe mich von vielen materiellen Dingen getrennt. Ich lebe sehr minimalistisch. Und es sind die Begegnungen mit den Menschen, es sind die Gespräche, es sind die Freundschaften, es sind die Verbindungen und es sind die vielen kleinen Momente, die unser Leben besonders und lebenswert machen. Mhm.
Petra, das war ein schönes, fast Schlusswort. Ich habe am Ende noch auf jeden Fall eine Verabschiedung für dich. Und vorher, bevor wir uns verabschieden, würde ich dir gerne wieder die Bühne überlassen, damit du so ein bisschen pitchst für deine Arbeit, damit die Leute, die uns zuhören, Frauen und Männer, nee, Frauen, für deinen Fall speziell Frauen, wissen, wo man dich findet, wo man deinen Podcast findet, deine Webseite und alle Programme und Angebote, was du als Scanner-Persönlichkeit, vielfältige Persönlichkeit da draußen geschaffen hast. Wo findet man dich?
Also zuerst mal zu den Männern. Die Männer dürfen mich gerne weiterempfehlen.
Sehr gut.
Dass jeder Mensch auf der Welt ist unser Empfehlungsgeber und jeder ist eingeladen, mich weiterzuempfehlen, wenn es dich angesprochen hat. Mein Business ist, oder besser gesagt, fangen wir mal mit der Vision an. Meine Vision ist ja, dass alle Frauen auf der Welt das Leben leben können, was sie sich vorstellen. Dazu musst du erstmal wissen, was willst du überhaupt? Sei ehrlich zu dir. Und wie möchtest du die nächsten 10, 20 Jahre leben? Und ich begleite Frauen, die sagen, ich bin bereit für Veränderungen. Ich möchte neue Wege gehen. Und es ist völlig egal, wo die Frauen stehen und wo sie hinwollen, weil ich begleite sie auf dieser Reise. Ich hole sie dort ab, wo sie stehen und wo sie hinwollen. Bei mir bist du richtig, wenn du sagst, ich möchte mich beruflich verändern. Ich möchte auch meine eigenen Wege gehen. Ich möchte auch selbstbestimmter leben, arbeiten. Ich möchte mein eigenes Business aufbauen. Auch wenn du noch keine Idee hast, was es sein könnte, bist du bei mir richtig. Wir können einige Ideen für dich kreieren. Bei mir bist du richtig, wenn du schon ein Business hast und sagst, das finanziert aber noch nicht meine Wünsche und Träume. Dann schauen wir, wie kannst du es ausbauen, dass es deine Wünsche und Träume finanziert. Und zu mir kommen viele Frauen, die schon erfolgreich selbstständig sind und die sich trotzdem nicht angekommen fühlen. Und die oft sagen, ich mache das jetzt schon 20 Jahre, aber ich möchte was anderes machen. Es ist, erfüllt mich nicht.
Stimmt.
Ja, mit mir kannst du im 1:1 Mentoring zusammenarbeiten, dann ist es ganz persönlich, individuell, maßgeschneidert, nur für dich, über 3 oder 6 Monate. Und ich habe verschiedene Gruppen, wo du sozusagen in verschiedenen Mastermind-Gruppen in einer Gruppe gemeinsam ans Ziel gehen kannst. Es hat Vor- und Nachteile, ob 1:1 Gruppe, das prüfe ich dann mit dir, wenn du sagst, ich interessiere dich, mich, dass du mich unterstützt. Wenn du mit mir zusammenarbeitest, solltest du wissen, ich bin sehr direkt. Ich halte nicht hinterm Berg. Ich traue mich, den Finger in die Wunde zu legen. Ich arbeite strategisch, intuitiv, mit Herz. Und ich erkenne ganz schnell, wo die Wunden sind, wo wir Schräubchen drehen dürfen. Und meine Kunden schätzen auch dieses, dass ich sehr im Hier und Jetzt bin. Also das heißt, ich lasse mich voll und ganz auf dich ein. Mhm. Ich denke für dich mit, auch wenn wir uns nicht sehen in Meetings oder in der Gruppe. Und was mir ganz wichtig ist, dein Erfolg liegt mir am Herzen. Und ich möchte, dass jede Frau das Leben leben kann und den Erfolg hat, den sie sich wünscht. Mein Podcast findest du unter weiblich erfolgreich. Gibt einfach ein weiblich erfolgreich auf den Punkt gebracht von und mit Petra Polk. Dann, ich blogge seit 10 Jahren. Du findest 250 Blogbeiträge in meinem Blog. Und ich lade dich ein, abonniere meine News bei PP. Wir verlinken dir den Link in den Shownotes. Da teile ich mit dir mein Wissen, meine Erfahrungen, gebe dir Impulse und liefere dir hochwertigen Content, damit du deine Ziele erreichst und deine Wünsche und Träume leben kannst, und zwar so, wie du es dir wünschst.
Super. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Und das, was mir unheimlich wichtig ist zu sagen am Ende, ist, danke dafür, dass du dich geöffnet hast, dass wir die echte, wahrhafte und verletzliche vielleicht sogar Petra kennenlernen durften, weil alles andere ist natürlich jetzt sichtbar von dir als Unternehmerin, erfolgreiche Unternehmerin, die Bühnenpräsenz und Social-Media-Präsenz, aber es ist immer noch was anderes, als wenn sich der Mensch wirklich öffnet und wirklich offen über seine Krisen spricht oder ihre Krisen spricht. Es ist natürlich, hat eine ganz andere Bedeutung, und dafür danke ich dir, dass wir dich echt und wahrhaftig kennenlernen durften heute, alle zusammen.
Vielen Dank. Sehr gerne. Es ist ja auch so, erst wenn man mit sich im Reinen ist oder bei sich angekommen ist, zeigt man sich verletzlich. Das andere ist ja eine Schutzfunktion. Ja? Genauso wie ja Kleidung im Außen oft ein Schutz ist für das Innere. Und sobald man sich selbst gefunden hat, sobald man im wahren Ich ist, in der wahren Identität, dann ist man erst bereit, sich verletzlich zu zeigen. Und wenn du noch nicht bereit bist, dann sei trotzdem mit dir gut, weil das ist ein Prozess. Das dauert, und gib dir die Zeit, das wollte ich sagen. Gib dir einfach die Zeit. Du kannst es nicht erzwingen, sondern es muss gedeihen, es muss wachsen, es muss reifen in dir.
Super, dankeschön. Und du bist soweit, also du hast gesagt, du bist angekommen oder fühlst dich angekommen, obwohl wir alle lange, lange, lange und wahrscheinlich bis zum letzten Tag auf der Reise sind. Ich wünsche dir auf dieser Reise, die natürlich noch lange ist und vor dir liegt, ganz viele tolle Erkenntnisse, viele Begegnungen, tolle Menschen, die dich tragen, umarmen und ja, von Herzen schätzen.
Dankeschön.
Alles Liebe für dich, Petra.
Die Reise hört ja nie auf, ne?
So ist das.
Wir sind ja von Geburt bis zum Ableben immer auf der Reise. Die Frage ist, wie wir unsere Reise gestalten.
Ja, da bin ich auch. Auf der Reise bin ich auch. Auf jeden Fall.
Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, die auf die Bühne gehört, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast, die nächste Gästin in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn gerne einer Freundin oder einem Freund. Natürlich freuen sich meine Gäste und ich über eine positive Bewertung in deiner Lieblings-App. Nur so kann der Podcast weiter wachsen. Und nun, du lebensmutiger Mensch, sage ich auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für lebensmutige Menschen, die mehr wollen. Deine Anna.